Wir sind hier, weil wir glauben, dass es Hoffnung gibt. Hoffnung für uns alle. Hoffnung schreibt sich in wenigen Buchstaben. Wie schreibt sich Hoffnung? Ihn zu erkennen, sind wir hier. Ihn zu erkennen aber bedeutet, ihn zu lieben. Wir können nicht lieben, wenn wir nicht überzeugt sind, dass wir geliebt werden. Deshalb möchte Gott uns in diesem Seminar überzeugen, dass Jesus Christus uns liebt und dass seine Liebe bedingungslos ist. Die Liebe in der Bibel ist immer bedingungslos. Denn wäre sie an Bedingungen geknüpft, dann wären wir alle ewig verloren gewesen. Denn eine Sünde reicht für den ewigen Tod. Es gibt Bedingungen für die Erlösung. Aber um diese Bedingungen zu erfüllen, müssen wir erkennen, dass jeder von uns persönlich, so wie er ist, in den Kämpfen, in denen er sich befindet, mit dem Hintergrund und der Vergangenheit, geliebt ist. Ich lebe in einem Haus im Augenblick tiefer Freundschaft. Das sind Geschwister Göbel. Und sie hatten Gäste vor kurzem. Ein sehr junges Ehepaar. Sie sind beide schon älter, aber haben vor kurzem geheiratet. Und offen für die Wahrheit. Ich führte in den ersten Morgen dann mit ihnen Andachten durch. Und an einem Morgen im Gebet, Herr, was möchtest du, dass ich mit ihnen teile? Sagte Gott, sie müssen wissen, dass die Grundlage des Evangeliums die Liebe Gottes ist. Und so dachte ich an einen Text im ersten Johannesbrief, den ihr kennt, wo es heißt, Gott ist die Liebe oder Gott ist Liebe. Und bevor ich diesen Vers aufschlug, sangen wir ein Lied. Und ich betete innerlich, Herr, welches Lied passt zu diesem Thema? Und ich fand ein Lied. Doch wurde dann von dem Herrn plötzlich gesagt, ein Lied liebe ich sehr. Ich bete an die Macht der Liebe. Das war das Lied, das ich gewählt hatte. Das war sein Lieblingslied. Am selben Tag war ich mit einem Büchlein am Nachmittag unterwegs durch die kleine Hochebene, wo wir dort sind. Und studierte beim Gehen, das kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr eure Bibel nehmt oder ein Liederbuch nehmt oder ein Büchlein, wo ihr Bibelverse oder Ellen Zitate hineingeschrieben habt und dass ihr in die Natur geht, dass ihr lest und studiert. Denn wir brauchen Zeit mit Gott in der Natur und unserem eigenen Herzen. Und so las ich und studierte ich und es war eine Zeit von einigen Tagen, wo Gott mir sehr viel Licht gab, viel erneuerte und viel neues Licht gab in Bezug auf ein Thema, das wir morgen ansprechen werden, das manche von euch vielleicht schon in der Ankündigung vorgefunden haben. Und ich komme auf jenem schönen Weg an ein Kreuz. In katholischen Gegenden gibt es immer wieder die Kreuzgänge und Kreuze findet man. Und dort, wo wir uns befinden, ist es so, dass ich festgestellt habe, dass oft wunderbare Aussagen auf diesen Fundamenten stehen, wo die Kreuze drauf sind. Da dachte ich mir, Herr, wenngleich wir auch die Kreuzsymbolik oder besser das Kreuzeszeichen im Sinne von Kruzifixen ablehnen, und wenngleich wir wissen, Christus ist nicht am Kreuz geblieben, sondern wir müssen den Auferstandenen darstellen, dass dennoch Gott in einer entchristlichen Gesellschaft diese Dinge, die Satan für sich in Anspruch nehmen will, verwendet, um Menschen Licht zu schenken. Und mir selbst immer wieder, wenn ich die Sprüche da lese, Bibelverse. Und es war schon gegen Abend. Und ich nähere mich diesem Punkt, ohne genau in Erinnerung zu haben, dass ich nun dort ankommen werde. Und ich schaue auf und sehe es im herrlichen Licht der Abendsonne. Und irgendwie fühlte ich mich angezogen. Es war ein kleiner Garten drumherum gepflanzt, ein ganz kleiner Garten, ein schönes Zäunlein drumherum. Und ich komme näher und bin wirklich voller Erwartung, das ist mir selten so gegangen. Und ich lese die Worte auf dem Stein: Gott ist die Liebe. Und in diesem Augenblick habe ich gewusst, dass wie immer wieder schon in meinem Leben innerhalb eines Tages verschiedenste Zeichen gesetzt werden mit einer Botschaft. Und ich habe mich vor dem Kreuztod niedergekniet, nicht vor dem Kreuz, sondern vor Gott, weil er in mein Herz gesprochen hat. Und im Bewusstsein dieser Liebe allein werden wir die Krisenzeit, die vor uns steht, überstehen. Ich glaube, dass die Begegnungen, wie wir sie hier haben, sehr ernster und feierlicher Natur sind. Wir wissen, dass Schwester Weid uns in einer wunderbaren Formulierung gezeigt hat, was dich und mich erwarten darf. Sie sagt, in diesem feierlichen Werk, in diesem feierlichen letzten Werk, werden wenige große Männer und Frauen beteiligt sein. Das ist ein Wort, das mich seit 10 Jahren ungefähr umrührt in meinem Herzen. Und im Leben Jesu gibt es ein Wort, das heißt, die größte Größe, was ist sie? Die Demut. Und wer demütig ist, kann die Ehre Gott geben, die Gott gebührt. Denn Gott ist Demut, oder nicht? Und deshalb hat Gott Ehre, weil er voller Demut ist. So können wir es in den Psalmen nachlesen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich heute mit euch Gedanken annehmen, die Gott schenkt und die Gott durch die Sprache seines Stellvertreters, des Heiligen Geistes, tröstend uns ins Herz legt, weil der Heilige Geist ein Beistand ist. Und das Wort Paraklet im Griechischen bedeutet, dass sich jemand persönlich an deiner Seite befindet, unsichtbar, der aber in dein Herz spricht. Die Vermittlung, die Jesus Christus heute zwischen Gott und uns vornimmt, ist die Vermittlung, die der Heilige Geist in unserem Herzen umsetzt. Und dieser Beistand ist in der Lage, dir und mir mit den Gedanken beizustehen, die Gottes Volk erkennen muss, um in der Krise bestehen zu können, von der wir wissen, dass sie kommen wird. Ich glaube dem Wort Gottes, jedem Wort. Ich bin felsenfest überzeugt, dass dieses Wort inspiriert ist. Ich bin überzeugt aus der Erfahrung meines Lebens heraus, die auf Grundlage dieses Wortes möglich geworden ist, dass nur das Wort uns tragen kann. Weil alles andere, was dir Sicherheit bieten möchte, sich zu einem Fallstrick verwandeln wird. Das Wort muss bleiben stehen, sagte Martin Luther. Ich empfehle den Film Martin Luther. Ich empfehle sehr selten einen Film. Aber diesen Film empfehle ich. Und vor allem das Buch Der große Kampf. Martin Luthers Festigkeit war ein einziger Grund. Schlagt mit mir bitte 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 auf. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Was bedeutet nun der Name Jesus? Yeshua im Hebräischen? Jahwe, unser Heil. Der Herr, unser Heil. Erlöser von der Sünde. Wenn Jesus bedeutet, Gott ist unser Heil, der Herr ist unser Heil. Wenn Jesus bedeutet Heiland, Retter, Erlöser, dann müssen wir uns die Frage stellen, Heiland und Erlöser, wovon? Von Sünde. Das ist das Fundament. Heiland von Sünde. Bist du von Sünde geheilt? Wenn Sünde mein Leben regiert, stehe ich auf keinem festen Fundament. Was bedeutet Christus? Christus. Messias im Hebräischen. Gesalbter. Unser Fundament ist der Gesalbte. In welchem Augenblick wird ein Mensch gesalbt? Bitteschön. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Heute gibt es eine Lehre weltweit, die besagt, dass Gott in jedem Menschen ist. Ist es richtig oder falsch? Eine Irrlehre. Gott ist in dem Menschen, der gereinigt worden ist von Sünde. Wir brauchen Jesus Christus, den Retter von Sünde, um die Salbung des Heiligen Geistes zu empfangen. Du kannst also wissen, wo du stehst, wenn du weißt, was Sünde ist. Was wird also Satan versuchen? Er wird beständig versuchen, wie Ellen White schreibt, uns zu verschleiern, was die Bibel über Sünde lehrt. Wir werden sagen, es ist doch das Selbstverständlichste zu wissen, was Sünde ist, oder? Es ist es nicht. Es müsste es sein. Aber der Grund, weshalb wir noch hier sind, ist, weil wir die Sündenerkenntnis, wie Gott sie uns schenken will, noch nicht empfangen haben. Und Gott muss also etwas tun. Er muss handeln. Und er tut es gerne. Und er tut es ohne Zurückhaltung. Seine Liebe ist nicht durch unser Versagen verändert worden. Und deshalb müssen wir über zwei Dinge sprechen, wenn wir verkündigen. Wir müssen sprechen über Sündenheilung und wir müssen sprechen über Salbung. Denn dann haben wir Jesus Christus, oder nicht? Dann haben wir die Erfahrung, die in seinem Namen schon begründet liegt. Ich möchte, dass wir Matthäus Kapitel 1, Vers 21 zur Bestätigung des Gesagten aufschlagen. Matthäus Kapitel 1. Es heißt dort über den Engel des Herrn, der Josef im Traume erschien. Ab Vers 20 lesen wir: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das heißt im Anschluss, wir können das auch lesen: Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. In dem Augenblick, wo Jesus Christus einen Menschen von Sünde befreit, kann auch sein anderer Name Immanuel, Gott mit uns, in deiner persönlichen Erfahrung lebendig werden. Denn er wurde Gott mit uns für alle Menschen in Not. Aber in dem Augenblick, wo diese Not behoben ist, ist der Gott mit uns in dir. Ist der Gott in deinem Leben und deiner Erfahrung und füllt nunmehr dein Denken, Trachten, Sehnen, Handeln und Wirken aus. Und lasst uns aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Es wird hier ein Zeugnis abgelegt über Jesus Christus. Und es wird uns gesagt, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Wer salbt? Gott salbt. Er salbte seinen Sohn, der menschliche Natur auf sich genommen hatte, mit Heiligen Geist. Christus der Gesalbte ist der, der mit Heiligen Geist gesalbt ist. Und wenn man mit Heiligen Geist gesalbt ist, dann ist man auch mit Kraft gesalbt. Und diese Kraft ist die Kraft der Liebe Gottes. Satan wollte Gottes Kraft ohne seinen Charakter. Jesus empfing durch die Salbung des Heiligen Geistes die Kraft seines Vaters, des Charakters Gottes. Wie das praktisch sich umsetzt und wie glücklich Gott jeden Menschen sehen möchte, lesen wir in Jesaja Kapitel 60. Jesaja Kapitel 61 ist es. Jesaja 61. Und ich lese dort ab Vers 1. Jesaja 61 ab Vers 1. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Ihr Lieben, wozu? Hier steht: den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Überall sind Arme. Sie brauchen frohe Botschaft. Wir sind dazu da, uns zu ermutigen. Wir sind dazu da, dass unsere Lippen Worte sprechen, die zeigen, dass Gott sich niemals verändert, was Satan den Menschen einreden will. Es sollte immer Glaube in unserem Herzen sein. Sobald ein negativer Gedanke, sobald ein mutloser Gedanke, sobald ein dunkler Gedanke dir kommen will, weise ihn ab und sage Nein dazu. sage, ich verlasse mich nicht auf, was ich fühle. Ich verlasse mich auf, was ich höre. Höre. Wenn wir von Hören sprechen, sprechen wir immer davon, dass unser Herz sich öffnet der Offenbarung Gottes. Wer der Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist spricht nicht Schwachheit. Der Geist spricht nicht Mutlosigkeit. Der Geist spricht nicht Hoffnungslosigkeit. Der Geist spricht eine klare Sprache, dass wir einen Auftrag haben, den wir nur erfüllen können, wenn Jesus Christus uns von Sünde befreit hat, uns gesalbt hat, weil es Arme um uns gibt, überall, für die wir so blind sind, aber die Augen brauchen, die sehen, die das Unsichtbare sehen, dass wir immer das Unsichtbare sehen, dass wir uns nie direkt betrachten in dem Sinne, dass uns die Fehler bekannt vor Augen stünden, sondern dass wir uns so sehen, wie Gott uns betrachtet hat, wie wir sind, wenn wir ihn haben. Immer indirekt, immer durch Jesus Christus, immer durch sein Blut. Und da haben wir es. Da haben wir es, das Blut, das wir unbedingt brauchen für dieses Sehen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes oder des Zornes und um zu trösten alle Trauenden, um den Trauenden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Gott will aus dir einen Baum machen, eine Pflanzung machen, eine Pflanzung machen, die blüht, eine Pflanzung machen, wo sich diejenigen, die diese Pflanzung betrachten, wohlfühlen können. So wie bei Nebukadnezar ausgesagt war, im Bilde des Baumes, mit einem großen Laubwerk, wo die Tiere kamen, wo Gesang war, weil Leben, kraftvolles Leben vorhanden war, das Nahrung, das Schutz, das Geborgenheit bot. So hat uns Gott geplant. Und das ist das Fundament unseres Glaubens. Des Glaubens, der uns überkommen ist durch Patriarchen und Propheten, durch die Apostel und den Sohn Gottes. Wir sind ein Teil Gottes. In dem Sinne ist kein Mensch gottlos. Denn sogar der Gottlose könnte nicht einen Augenblick leben, wenn nicht Gott ihn tragen würde. Und der Tag des Zorns oder der Rache, wie hier Schlachter übersetzt, ist der Tag, wo Gott die Sünde vernichtet. Die Sünde aber ist das, was dir Leid verursacht, was dir Trauer verursacht, was anderen Leid und Trauer verursacht. Und die Sünde mag in Menschen so groß werden, dass schließlich der Mensch zur Sünde gemacht ist, weil all seine Entscheidungen gegen sein Gewissen ihn dazu geführt haben, dass er zu einem Verbrecher geworden ist, der irgendwann einmal die Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hört. Sodass der Heilige Geist sich trauernd zurückziehen muss, weil er nichts mehr tun kann. Damit das nicht geschehen muss, wurde Jesus zur Sünde gemacht am Kreuz. Also Gott, der nur die Sünde zerstört, wird schließlich auch die Sünder zerstören müssen, die Sünde geworden sind und ihre Menschlichkeit verloren haben, die nur noch den Charakter des Absurden widerspiegeln, des Irrationalen und Unerklärlichen, den Charakter Satans. Und aus diesem Grund brauchen wir eine Botschaft. Und ich habe das Thema heute überschrieben, eine Botschaft eines Festes. Eines Festes wahrer Freude, ihr Lieben. Reue und Sieg am großen Versöhnungstag. Es gibt verschiedene Art und Weise, wie man heute Feste feiert und aufrichtig feiert, weil viele es aufrichtig tun und weil Aufrichtigkeit sich auch dann, wie uns die Bibel erklärt, einstellt, wenn du gegen dein Gewissen handelst und nach einiger Zeit blind geworden bist für deine Sünde. Das aber ist die furchtbarste Form der Aufrichtigkeit. Denn nur noch ein Nathan-Erlebnis kann dich heilen. Es macht sich weltweit etwas breit, was auch bei uns mittlerweile eingedrungen ist, als eine direkte Erfüllung biblischer Weissagung. Und Ellen White hat es in dem Buch Christus kommt bald auf Seite 113 so formuliert. Sie bezieht sich hier auf die Information, die sie von einem Bruder erhielt in Bezug auf ein Ereignis, das bei einer Vereinigungskonferenz stattfand im Staate Indiana im Jahre 1900. Sie sagt, was du mir von Indiana beschrieben hast, wird sich, so hat Gott es mir gezeigt, kurz vor Abschluss der Gnadenzeit wiederholen. Wenn der Geist der Weissagung kurz sagt, vor Ende der Gnadenzeit, dann bedeutet es, dass wenn diese Erscheinung auftritt, wir wissen können, dass damit ein Zeichen gegeben ist für das Ende der Welt. Alles, was unanständig ist, wird aufgeführt werden. Geschrei samt Schlagzeug, Musik und Tanz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manche von uns kommen noch aus sehr geborgenen Gemeinden. Da könnte man sich das nie vorstellen. Aber ich denke, dass zumindest seit einigen der letzten Satellitveranstaltungen immer mehr ins Bewusstsein, auch in Deutschland, unserer Geschwister getreten ist, dass wir in Bezug auf die Anbetungsweise blind geworden sind. Und das spielt sich auf allen Ebenen ab, heute. Und ist also ein Zeichen, dass die Gnadenzeit kurz vor dem Abschluss steht. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist zu dir nun spricht, aber was ich weiß, ist, dass wir einen Propheten in unserem Volk gehabt haben, dessen Worte noch heute gültig sind. Und ich bin Zeuge geworden von all diesem bereits. Voller Trauer war ich in Veranstaltungen. Manchmal waren es 400-500 Leute. Manchmal waren es Zehntausende, wo das stattfand. Und mein Herz hat nicht geschwiegen. Aber ich habe vor allem geweint über mich selbst. Und wie sehr wir persönlich Gott verunehrt haben. Und ich habe auch erlebt, wie Gott mir die Stimme geöffnet hat. Nicht ich mir selbst, bei einer solchen Gelegenheit. Und ich habe erlebt, wie der Heilige Geist eine große Versammlung beeindrucken kann. Und dann steht hier, die Sinne vernünftiger Wesen werden dadurch so verwirrt, dass man ihnen keine richtigen Entscheidungen mehr zutrauen kann. Und das alles bezeichnet man als Geisteswirken. Du wirst immer wieder heute damit konfrontiert werden. Die Frage wird sein, wie wirst du damit umgehen? Ich glaube nicht, dass wir, die wir hier sind, es dann einfach stehen lassen brauchen, weil unsere Herzen zum Undenken gelangt sein dürfen zuvor. Aber wisst ihr, was unser Bruder braucht? Wie bitte? Fürbitte. Was noch? Salbung Gottes? Liebe, sagst du? Es gibt keine Heilung ohne Zuwendung. Es gibt keine Heilung ohne Liebe. Liebe ist nicht Schwachheit. Liebe ist Stärke. Liebe bedeutet, Nein zu deinem eigenen Ich zu sagen. Liebe bedeutet, dass du wartest auf Gott und wie er handeln wird. Handelst du aus dir selbst, fällst du in Anmaßung. Die erste Versuchung Jesu in der Wüste war in Bezug auf seinen Glauben. Er hielt Gott die Treue. Die zweite Versuchung war, würde er nun anmaßend handeln, weil doch Gott sein Vater ist. Und wenn wir in der ersten gelernt haben zu stehen, fallen 9 von 10 in der zweiten. Und ich denke, unsere Erfahrung persönlich offenbart uns, wie leicht es ist, hier zu fallen. Und dieses Zitat möchte ich zu Ende lesen und dann einen Schritt weitergehen. Niemals offenbart sich der Heilige Geist in solchen Methoden. Nie in so einem lärmenden Tollhaus. Das hat Satan erfunden. Schlagzeug, Musik in diesem Sinne, mit Geschrei und Tanz vereint, eine Erfindung Satans. Oh, wie mussten meine Brüder umdenken. Ich kann mich erinnern, als einer der für uns wertvollsten Freunde, der uns am meisten mitgeprägt hat, zu Gast war bei uns in Bolivien. Und meine Brüder hatten vorsorglich eine große Decke über das Schlagzeug gelegt, das dort stand. Und dann waren wir zusammen in der gegenwärtigen Wahrheit und die Decke war über dem Schlagzeug. Aber ich denke, sie wären offen genug gewesen, es ihm auch zu zeigen. Aber es war vielleicht in dem Moment wirklich nicht der richtige Augenblick. Aber letztes Jahr haben manche von euch ein Musikseminar meines Bruders Enrique gehört. Das ist die Wandlung, die Gott vollzieht. Und als ich in einer Situation in einer Gemeinde vor vielleicht 2 Jahren mit Geschwistern, die ein Musikstück dargeboten hatten, wo ich spürte die Aufrichtigkeit und Liebe zu Gott, aber dass es wirklich bereits in eine Richtung ging, die Gottes Volk schließlich vorbereiten würde auf das Bild des Tieres, wo die Musik die Einheitswirkung war, die die Massen auf den Boden zog, dann hatte ich das schwere Kreuz, und es ist eigentlich ein leichtes Kreuz, aber es fällt dir dann oft schwer als Mensch, mit ihm zu sprechen. Herr, wie kann ich es nur tun? Und das braucht die Geduld der Heiligen. Die hast du aber selbst nicht. Weil du jemanden erreichen willst mit einer Sache, die sein eigenes Ich völlig durchkreuzen wird. Wie kannst du es so machen, dass Heilung entsteht, dass du nicht handelst, sondern Gott handelst? Du musst als erst beten. Du musst ringen. Du musst sagen, Gott, ich kann nicht. Du musst sagen, Gott, hilf mir. Gott, lass mich kein Stolperstein sein. Lass mich kein Hindernis sein. Lass mich kein Wort sagen, was ihnen ein Erschwernis werden würde auf dem Weg zu dir. Und mit diesem Geist kamen wir aufeinander zu. Und die einzelnen Sätze, die gesprochen wurden, wenn ich sie auch nicht vor Augen habe jetzt genau, zeugten alle davon, dass langsam während dem Gespräch etwas aufgebaut wurde. Es ist dann manchmal so, dass du in einem Gespräch bist und du weißt noch gar nicht, wie wird das Resultat gezeitigt werden, das du eigentlich wünschst. Und du hast eine gewisse Spannung innerlich, aber es ist ein Friede in dir, tiefer, der liegt tiefer. Wir werden oft angefochten, aber Gott will, dass wir einen tiefer liegenden Frieden haben, der uns trägt. Und mit der Zeit, vor allem durch das Zuhören, wenn die Person, ich begann, glaube ich, mit dem Wort, Sie sollten mir doch erzählen, wie Sie begonnen haben, Musik zu machen. Und Sie begannen, Ihre Geschichte zu erzählen. Mir vielleicht 20 Minuten erzählt. Und in den 20 Minuten lerne ich Sie kennen. Lerne ich Ihre Ziele kennen. Lerne verstehen, was Sie eigentlich zum Ausdruck bringen wollen. Und schließlich schenkt Gott mir die Brücken. Und die Brücken sind meistens deine persönliche Erfahrung. Und du kannst dann auch mit Fragen arbeiten. Und so tastest du dich vor und zum Schluss hast du gesagt, was du sagen wolltest. Aber in einer Weise, die, wenn auch direkt, doch auf eine Weise geschehen ist, die der Mensch annehmen kann. Zumindest wird er wissen, du liebst ihn. Er wird danach nachdenken müssen. Wisst ihr, das ist das, was Jesus durch seine Gleichnisreden erlangte. Das Wort Gleichnis im Griechischen heißt Parabole, Parabel. Und ihr wisst, was eine Parabel ist. Und vom Wort her im Griechischen hat es zu tun mit einem Wurf, mit einem Steinwurf. Ihr könnt euch das so vorstellen. Jesus hat zu den Pharisäern nicht gesprochen, ihr Otterngezücht, am Anfang seines Dienstes. Er hat es nur getan und mit Tränen erstickter Stimme. Er konnte harte Worte, die notwendig waren, nur mit Tränen erstickter, liebender, rettender Stimme sagen, am Ende seines Dienstes. Dann war das direkte Sprechen notwendig, weil nichts anderes mehr sie erreichen konnte. Aber er hätte es nie getan am Anfang seines Dienstes. Aber das Wort Parabel, Steinwurf steckt da dahinter, zeigt uns an, dass Gott will, dass wir gleichnishaft mit den Menschen umgehen. Das bedeutet, wenn ich jemandem etwas sagen will, einen Zielpunkt habe, soll ich es nicht so tun. Ich soll nicht um den, wie soll man sagen, nicht viele Worte machen. Ich soll nicht, ich muss ein Ziel haben. Seht, wir haben hier ein Ziel. Wenn du wirfst mit einem Stein, dann hast du ein Ziel. Und du weißt ganz genau, was du treffen willst. Aber du kannst gar nicht so werfen, dass der Stein auf diese gerade Art und Weise fliegt. Oder, gut, mit großer Beschleunigung mag das vielleicht möglich sein. Aber sagen wir, um etwas richtig zu treffen, wirst du, das sage ich jetzt aus Erfahrung, ich habe sehr viel Stein geworfen, also du kannst natürlich auch mit Ball und Steinen direkt werfen, aber es geht manchen von euch sicher auch so, dann wirfst du einen Bogen, ja? Und was passiert dann? Während all dieser Zeit, wer wirkt denn da am Herzen des anderen? Der Heilige Geist! Und was sagst du damit, dass Gott die Ehre gebührt und nicht dir selbst? Weil aus unserem Fleisch erwächst nur Selbstsucht und Sünde, nicht sonst. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wer nach seinem Fleisch handelt, muss sagen, was ich tun will, tue ich nicht. Was ich nicht tun will, das tue ich. Wir brauchen die Erfahrung des Sieges, die auch Paulus in den Tagen und Nächten nach Damaskus erfuhr und dann ausleben konnte. Also, dies ist der Weg, den geht. Sonst weder zu rechten noch zu linken. Das ist Liebe. Wisst ihr, dass da ein Schmerz dabei ist, dass du nicht gleich sprichst, dass du wartest? Warten! Es gibt Beispiele in der Bibel, die zeigen, dass Könige Verluste erlitten und sich fragen, weshalb. Und dann feststellten, sie hatten vergessen zu beten. Es war selbstverständlich geworden, dass sie siegen. Wir müssen erkennen, dass Satan unsere menschliche Natur dominiert. Und wenn wir nicht beten, haben wir keinen Gott, haben wir keine Lehre, haben wir kein Wort. Nun, ich glaube, es reicht in Bezug auf dieses Zitat. Das Fest, von dem wir hier sprechen, ist ein ganz anderes. Gott ruft uns zu einem Fest. Ich möchte, dass wir gemeinsam einen Text lesen. In 3. Mose, Kapitel 23. 3. Mose, Kapitel 23. Und ihr findet in diesem Kapitel die Feste des Herrn, die Gott Israel einst gab. Und wir wissen, dass Israel diese Feste feierte. Es gab Zeiten, wo es diese Feste nicht mehr feierte, aufgrund des Abfalls im Volk. Die Frage ist, feiern wir das Fest, in dem wir heute leben, so wie Gott es uns offenbart hat? Nun, wenn ihr dieses Kapitel studiert, dann stellt ihr fest, dass es zunächst einmal vom Sabbat spricht, als der wöchentlichen heiligen Versammlung, die zurück auf die Schöpfung verweist, dass es aber dann auch von den Festen spricht, die ein Hinweis waren auf Jesus Christus und sein Wirken hin. Und im Vers 37 findet ihr eine Zusammenfassung. 3. Mose 23, Vers 37, es lautet dort: Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Und dann steht, und merket auf, das ist sehr wichtig für uns Adventisten auch, aber eigentlich für jeden biblischen Christen, zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn. Hier wird ganz deutlich getrennt zwischen dem wöchentlichen Sabbaten und zwischen den Festsabbaten. Der wöchentliche Sabbat, angesprochen in dem Vers 3, verweist auf die Schöpfung zurück, auf das, was Gott einst tat. Während die Festsabbate, die eingesetzt wurden, um das Wirken des Messias zu erklären dem Volk, vorauswiesen auf dieses Wirken hin. So haben wir ab Vers 4 das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Ab Vers 9 das Fest der Erstlinge. Vers 15 das bei uns als Pfingstfest bekannte Fest der Wochen, wie es heißt von der Ursprache her. Und dann haben wir im Vers 23 das Posaunenfest. Im Vers 26 schließlich den großen Versöhnungstag. Und das Jahr endete in Israel dann mit dem Laubhüttenfest, von dem wir ab Vers 33 lesen. Vers 37 und 38, wie wir sahen, fasst das Ganze zusammen. Und ab Vers 39 werden noch einige Überlegungen zum Laubhüttenfest wiederholt. Eine Frage: Was geschah am Kreuz in Bezug auf die Erfüllung des Zeremonialdienstes? Was wurde am Kreuz von Golgatha erfüllt? Dankeschön. Das Passafest durch die Tiere, die dargebracht wurden, ab der Zeit des Mose zu Passa, wurde ständig in die Erinnerung der Menschen gerufen. Eines Tages wird der Erlöser kommen. Und auch er wird geschlachtet werden müssen. Auch er wird ausgerottet werden müssen. Damit die Sünden des Volkes und der Menschen Sühnung finden. Aber eine Frage: Waren Opfer nicht in allen Festen vorgeschrieben? Alle Opfer aller Feste, und die meisten Opfer finden im letzten Fest, im Laubhüttenfest statt, verwiesen immer auf Jesus. Am Kreuz von Golgatha erfüllte sich der Opferaspekt des Zeremonialdienstes, weil er ein für allemal geopfert wurde. Das finden wir im Hebräerbrief deutlich ausgedrückt. Schlagt mit mir bitte auf, und ihr könnt den Finger bitte in 3. Mose 23 noch halten, den Hebräerbrief, der den Dienst, den levitischen Dienst, der den priesterlichen Dienst im Alten Testament uns erklärt im Lichte des Kommens Jesu Christi auf diese Erde. Hebräer Kapitel 9, da steht, ich lese im Vers 27: Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Man kann auch übersetzen, ohne Sünde, zum Heil. Also, wie oft ist Jesus Christus dargebracht worden? Einmal. Wo ist der Ort, wo er dargebracht wurde? Golgatha. Zwischen wie vielen Verbrechern wurde er aufgerichtet? Warum wurde er zwischen den Verbrechern aufgerichtet? Als Zeichen dafür, ein sehr schöner Gedanke, er der Größte unter den Sündern, in dem Sinne, dass er alle Sünde auf sich nahm, aber als Zeichen dafür, dass er der Erretter der ganzen Welt ist. Und er wurde aufgerichtet zwischen Himmel und Erde. Und seine Arme umspannten diese Welt, für die er zu sterben kam. Und er wurde zur Sünde gemacht. Und er starb nach wenigen Stunden, was normalerweise nicht der Fall war, weil er nicht starb an körperlichen Schmerzen, weil er starb aufgrund eines Herzens, das eine solche Traurigkeit erfuhr, wegen der Trennung von seinem Vater um unseretwillen, dass er es nicht mehr ertragen konnte und verschied, nicht bevor er die Worte gesagt hatte, es ist vollbracht, und nicht bevor er gesagt hatte, meinen Geist leg ich in deine Hände, und nicht bevor er gesagt hatte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz von Golgatha findet der Opferaspekt des Zeremonialdienstes seine Erfüllung. Aber die Feste, wenn wir sie zu studieren, hatten ja nicht nur den Opferaspekt. Die Grundlage für die Feste war das Opfer. Aber in den einzelnen Festen war ja noch weit mehr, was stattfand, als allein die Opfer, die dargebracht wurden. Und ihr Lieben, seit Golgatha leben wir in der Wirklichkeit der Feste. Wie Marcel sagte, am Tag von Golgatha, am 14. Nissan, nach dem hebräischen Monatsnamen, des Jahres 31 nach Christus, wurde das Passafest ein für alle Mal erfüllt, denn Christus starb. Aber war Pfingsten dann schon erfüllt? Nein. Pfingsten wurde 50 Tage später erfüllt. Und so mussten sich die Feste, die vorausgeschattet waren im Alten Testament, erfüllen in der Wirklichkeit ab dem Augenblick, wo Jesus Christus auftreten würde. Und so leben wir heute auch in der Erfüllung eines Festes auf der Grundlage desselben Opfers. Im Hebräer Kapitel 10 heißt es im Vers 14, Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das ist wunderbar. Das begeistert mich. Hier steht, ein Opfer ist genug, um diejenigen, die geheiligt werden, für immer zu vollenden. Das beweist, das ist nur eine der vielen Stellen, die beweist, dass es eine Vollendung der Heiligung gibt. Es gibt die Rechtfertigung aus Glauben, wenn ich das Opfer für mich in Anspruch nehme und ein neues Herz erhalte. Aber dann beginnt das neue Herz zu schlagen. Ein Element ist in mein Leben gelangt, das mir die Kraft schenkt zu siegen. Der Heilige Geist ist wieder in mir. Gott wohnt in mir. Ich bin gesalbt worden. Und solange ich in ihm bleibe, kann keine Macht der Welt mich von ihm trennen. Ich dachte jetzt an ein Zitat, wo Ellen White sagt, nichts, in meinen Worten, kann dich trennen von Gott als deine eigene Entscheidung. Sie sagt, dass Gott uns mit einem Liebesbanden an sich gebunden hat, dass dich nichts mehr, wenn du diese Gabe im Vertrauen angenommen hast, dich von Gott trennen kann als deine eigene Entscheidung. Und sie schreibt, erwählt sind die, die sich entscheiden. Erwählte zu sein. Das ist eine wunderbare Botschaft des Evangeliums und der Erwählung. Und dazu ist die Heiligtumsbotschaft da, die Gott seinem Volk gegeben hat, damit wir verstehen, wie wir Erlösung erfahren und in der Heiligung Kraft desselben Glaubens, der uns die Rechtfertigung unseres Lebens ermöglicht hat, verharren dürfen und geheiligt zur Vollendung unseres Charakters gelangen können. Denn unsere Bekehrung ist erst abgeschlossen, wenn wir zu dieser Vollendung gelangt sind. Und ich werde euch am Freitag ein Zitat hierzu vorlesen, das sehr bewegend ist. An welchem Fest leben wir heute, meine lieben Freunde? Wie heißt das Fest, das wir heute feiern sollten? Feiern sollten. Wie bitte? Das Abendmahl gehört dazu. Aber ich spreche von den Festen, die als Schatten auf die Wirklichkeit hinwiesen in 3. Mose 23. Welches jener Feste ist heute zu feiern? Der große Versöhnungstag. Ihr Lieben, es ist möglich, dass viele unter uns es nicht gewusst haben. Nun, Wissen erlöst uns alleine nicht, weil uns Christus nur erlöst. Aber der Heilige Geist informiert unsere Herzen immer über Dinge, die wir dann annehmen oder ablehnen können. Aber Unwissenheit in diesem Punkt ist eigentlich unentschuldbar. Nur, dass Gott weiß, dass wir alle Kinder Laodiceas sind. Er weiß, dass viele von uns diese Dinge überhaupt nicht gehört haben und nicht auf diese Weise unterwiesen worden sind, weil viele, die sie unterwiesen, auch nicht so unterwiesen worden sind. Aber ein Adventist, der nicht weiß, dass wir am großen Versöhnungstag leben, ist kein Adventist. Und ein Adventist, der weiß, dass er am großen Versöhnungstag lebt und es nicht erfährt, ist kein echter Adventist. Und deshalb ruft Gott dich und mich, jeden von uns, zur Erfahrung eines Festes, das diese Erfahrung zunichte macht. Es ist die Erfahrung der Reue. Ich möchte das Fest mit euch lesen. Dritter Mose 23. Vers 26. Und der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine was sein, ihr Lieben? Eine heilige Versammlung. Eine Frage, wann begann historisch der große Versöhnungstag? Wann begann das Schattenbild, das jedes Jahr im Zyklus, im jahresfeste Zyklus sich wiederholte, in der Wirklichkeit des Wesens Jesu Christi sich darzustellen? Ja. An welchem Tag sind wir gewiss? Können wir etwas gewiss zum Ausdruck bringen? Dankeschön. Am 22. Oktober 1844. Dieses Datum ist biblisch. Es ist kein adventistisches Datum. Es ist adventistisch, weil es biblisch ist. Dieses Datum entsteht auf der Grundlage einer Zeitweissagung, auf der viele standen, die keine Adventisten waren, als es noch keine gab von der Namensbenennung her. Ob das, das waren Protestanten verschiedener Richtungen, die zum Schluss gekommen waren, dass im Herbst 457 vor Christus der dritte und damit vollständige Erlass für den Wiederaufbau Jerusalems durch Artaxerxes, den persischen König, ausging. Nach Daniel Kapitel 9, Abvers 24. Und so mussten sie nur 2300 Abende und Morgen, wie in Daniel 8, Vers 14 steht, zusammenzählen, um in das Jahr 1844 und schließlich auch im Sommer 1844 auf den 22. Oktober gemäß der jüdischen Zeitrechnung für den großen Versöhnungstag in jenem Jahr gelangen. Aber es scheint, dass das vergessen ist. Und hier steht eine heilige Versammlung. Wenn dieser Tag eine heilige Versammlung ist und wenn wir in diesem Versöhnungstag leben, ab diesem Zeitpunkt, müssen wir dann wissen, wie wir eine heilige Versammlung zu erfahren haben in unserem Alltag oder nicht? Ja! Und hier steht's beschrieben. Hier steht, ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Ihr sollt keine Arbeit verrichten. Das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter an allen euren Wohnorten. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein und ihr sollt eure Seele demütigen. Am 9. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen. Und sie soll währen von einem Abend bis zum anderen. Ich denke, das ist ein guter Text, auch um uns zu zeigen, von Abend zu Abend geht ein biblischer Tag. Wenn du einen Schatten siehst auf der Erde, worauf verweist dieser Schatten? Wie bitte? Darauf, dass die Sonne scheint. Das ist für mich ein sehr schöner Gedanke in diesem Zusammenhang. Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Wenn jetzt ein Schatten da ist, bedeutet es, dass es eine Wirklichkeit gibt, der dieser Schatten entsprechen muss. Nun, wenn die Bibel sagt, dass die Dinge des Alten Testaments, was das Zeremonialgesetz betrifft, ein Schatten waren auf Zukünftiges. Wozu muss uns diese Überlegung führen? In Hebräer Kapitel 8, Vers 5 steht, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Einem Schatten des Himmlischen. Gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte, achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Wenn ich den Schatten sehe eines Flugzeuges, dann ist der Schatten nichts, wenn ich ihn vergleiche mit dem Flugzeug, oder? Aber die Wirklichkeit des Flugzeuges ist das, worum es geht. Wenn jetzt der damalige Versöhnungstag ein Schatten war auf die Wirklichkeit, die sich ab dem 22. Oktober 1844 darstellen würde, ist es dann nicht verwerflich, wenn wir die Wirklichkeit weniger achten als die Israeliten das Schattenbild, das sie in aller Wirklichkeit erleben durften durch den Glauben an den kommenden Heiland, der vor ihnen stand? Ihr Lieben, Satan hat uns den Sinn dessen geraubt, was es bedeutet, Adventisten zu sein. Den Sinn dessen beraubt, was es bedeutet, Jesus Christus als Heiland von Sünde und als Gesalbten zu erfahren. Und aus diesem Grund muss der Heilige Geist das Werk, das er immer getan hat, weiterführen. Es ist dasselbe Werk, das er in den vergangenen Jahrhunderten unter den Verfolgungen führte und das kräftiglich wirksam war unter denen, die ihr Leben für Jesus Christus gaben. Es muss nunmehr wirksam werden in der Gemeinde, die Gott sich erwählt hat, um das Werk zum Abschluss zu bringen. Und den dreifachen Dienst des Heiligen Geistes finden wir vor in Johannes Kapitel 16 und dort ab Vers 8. Es heißt dort: Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn Gott mich von Sünde überführt, kann er mich von Gerechtigkeit überführen? Hat er mich von Gerechtigkeit überführt? Ist er in der Lage, mich vom Gericht zu überführen? Er muss mich von Sünde überführt haben, um mich von Gerechtigkeit überführen zu können. Ich kann nämlich nicht gerecht leben, ohne die Sünde abgelegt zu haben. Wenn ich meine Sünde erkannt, bekannt und abgelegt habe und Christus in mir lebt, der Sündenüberwinder, der die Sünde im Zaume hält in meinem Leben, Kraft des Geistes und der Tatsache, dass ich meinen Willen Gott übergeben habe, dann vermag ich im Gericht, das heute tagt, zu bestehen. Satan musste also alles daran setzen, das Werk des Heiligen Geistes zu zerstören und uns ein falsches Sündenverständnis zu vermitteln, ein falsches Gerechtigkeitsverständnis und ein falsches Gerichtsverständnis. Und alles drei ist ihm gelungen in Gottes Gemeinde heute. Nicht in der Regel in unseren offiziellen Glaubensdarstellungen, obwohl mittlerweile darin auch schon, aber in unserer Erfahrung. Denn sogar die beste Wahrheit, wenn du sie kennst, wird dir nicht helfen, wenn du Gott nicht kennst. Weil Wahrheit ohne Christus keine Wahrheit ist, sondern etwas, was in den Fanatismus, in den Extremismus, in den Legalismus und in jeden Wind der Lehre führt, wie er auch schon weht. Überall. Und wir können es eigentlich erkennen. Wir müssen es erkennen. Wir brauchen erneut Zugang zu ihm. Nun, was ist Sünde? Ellen White hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es nur eine Definition der Sünde gibt. Es gibt im Neuen Testament 5 Definitionen von Sünde. Aber sie alle sagen dasselbe. Aber nur eine dieser 5 Definitionen wird dir mit Gewissheit die Möglichkeit schenken, die anderen 4 richtig zu verstehen. Denn sie sagen alle dasselbe aus. Aber die einzige Definition, die einen verkehrten Schluss in Bezug auf die anderen 4 unmöglich macht, ist 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. In 1. Johannes 3, Vers 4 steht: Jeder, der Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Nun, Ellen White benutzte vor allem die Bibel von King James, die King James Übersetzung. Dort steht, is the transgression of sin. Schlachte übersetzt es auch so, ist die Gesetzesübertretung. Nun, wörtlich steht hier wirklich Gesetzlosigkeit, aber genau darum geht es. Die 10 Gebote, die hier gemeint sind, 10 Gebote, die Gott uns gegeben hat, Ausdruck seines Charakters, Abschrift seines Herzens, die 10 Gebote, du kannst an sie gebunden sein, durch das Blut Jesu Christi. Oder du kannst los von ihnen sein. Du kannst los sein vom Gesetz. Also wie bist du los vom Gesetz? Indem du sie übertrittst. Von daher ist die inhaltlich treffendste Übersetzung die Gesetzesübertretung. Wenn auch die wörtliche Übersetzung Gesetzlosigkeit ist. Wenn du das verstehst, dann weißt du plötzlich ganz klar, was Sünde ist und was nicht. Du weißt auch, dass, also was Sünde ist und was nicht, sofern dir der Heilige Geist hierdurch die Erleuchtung geschenkt hat. Du weißt auch, dass niemand dich zwingen kann, niemand zu sündigen. Jesus wurde gepeinigt, aber Satan konnte ihn nicht verunreinigen. Er wurde angefochten wie du und ich, aber der Teufel vermochte ihn nicht zu Fall zu bringen. Schwester Weiz sagt, das Fleisch kann aus sich selbst nicht gegen Gottes Willen handeln. Und dies ist vielleicht der wichtigste Satz im gesamten Geist der Weissagung heute zu der Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde zu dieser Fragestellung. Wenn du glaubst, dass du aufgrund deiner gefallenen menschlichen Natur nicht anders kannst, als zu sündigen, so wisse, dass Jesus dieselbe Natur trug und nicht sündigte, sondern die Sünde in diesem Fleisch verurteilte, damit wir selbst durch Vertrauen an sein Wort und an seine göttliche Kraft dasselbe erfahren können. Und obgleich wir oft gebeugt sind, obgleich wir oft in Trübsal sind, so sind doch wir es, die uns entscheiden, gegen Gott zu stehen. Und nur wenn wir das verstehen, werden wir, wie Paulus sagt, bis ans Blut widerstehen können, weil wir dann glauben werden, dass Gott niemals zulassen wird, dass eine Versuchung über dich kommt, die du nicht ertragen könntest. Wenn du nämlich fällst, bedeutet es immer, dass du nicht glaubst, dass Gott dich jetzt liebt. Du sagst damit, Gott hat das Böse verursacht. Nicht wissentlich, aber wenn man es ganz tief durchdenkt, ist es so. Aber Gott, in ihm ist keine Finsternis. Die Bibel sagt, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Jesus musste also Mensch werden, um in allen Dingen versucht werden können, wie wir, und ohne Sünde bleiben zu können. Nun, wir leben im großen Versöhnungstag. Und der große Versöhnungstag, wie wir gesehen haben, ist ein Aufruf zur Herzensdemütigung. Wenn wir uns fragen, was bedeutet es, sich zu demütigen? Es bedeutet ganz einfach, zum Wort Gottes zu gehen und sich darunter zu stellen. Es bedeutet, dass wir dadurch zur Erkenntnis dessen gelangen, was wir falsch gemacht haben, und es bekennen und es bereuen. Und wenn es uns schwerfällt, sagen, Herr, ich kann nicht. Schenk mir den Geist der Buße und des Gebets. Schenk mir den Geist der Reue. Gib mir, was ich nicht habe. Offenbare mir deine Herrlichkeit, deine Güte, damit ich bereuen kann. In Römer Kapitel 2, Vers 4 steht. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Allein Gottes Güte leitet zur Buße. So erging es Mose im 2. Mose Kapitel 34. Oder Kapitel 33 heißt es, Mose im Vers 18 sagt, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose wollte Gottes Herrlichkeit sehen. Nicht für sich, sondern für seinen Auftrag. Und sein Auftrag, das war sein Volk. Lass mich dich sehen, wie du bist, damit ich mein Volk segnen kann. Und Gott sagt, der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und der Name des Herrn im Kapitel 34, Vers 6 lautet: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Er ließ die Strafe nicht ungestraft. Christus starb. Christus starb. Und er wird die Strafe nicht ungestraft lassen, indem der sich widersetzt, die Sünde aufzugeben. Er wird das erdulden müssen, was Christus am Kreuz erduldet hat. Er wird im Feuersee sterben müssen. Und dennoch wird es nie die Gesamtheit der Leiden sein. Denn Christus trank den Feuersee am Kreuz aus für dich und mich. Das übersteigt unser Verständnis. Und ihr Lieben, wenn wir das verinnerlichen, dann werden wir Gott bitten: Offenbare mir, was ich bereuen muss. Offenbare mir, warum du zu Laodicea sagst: Tue Buße, ein Echo des großen Versöhnungstages. Ja, die Wirklichkeit des Echos des alten Zeremoniellen, das da sagte: Demütige dich vor deinem Gott. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass jeden Tag ich ein Fest zu feiern habe, der Reue und des Sieges. Denn wenn ich wirklich bereut habe, werde ich siegreich sein. Und Ellen White, sie hat uns eine Hilfe gegeben, die manche von euch vielleicht brauchen werden, um dies zu konkretisieren in einer persönlichen Weise, für eine persönliche Erfahrung. Zur Offenbarung, Kapitel 3, Vers 5, wo das Wort "tue Buße" zum Ausdruck kommt, gibt sie einen Kommentar. Und dieser Kommentar ist uns ein Schrittmacher. "Tue Buße" heißt es. Und sie sagt: Das Leben, das wir führen, soll ein Leben beständiger Reue und Demut sein. Wir sollen ständig bereuen, dass wir ständig siegreich sein können. Vielleicht ist uns dieser Gedanke so fremd, wie etwas, das du nicht kennst, dir fremd sein kann. Aber der große Versöhnungstag seit dem 22. Oktober 1844 ruft ein Volk in eine Erfahrung hinein, die es dazu führen wird, dass es so sehr mit Gott zu ringen beginnt, dass er kommen kann und wir ihn sehen können, dass der hohe Priester aus dem Allerheiligsten treten kann und dass wir ihm begegnen können und ihn sehen können von Angesicht zu Angesicht. Sie schreibt hier: Wenn wir echte Demut haben, dann haben wir Sieg. Der Feind kann niemals den aus der Hand Christi herausreißen, der ganz einfach seinen Verheißungen vertraut. Wenn das Herz gehorsam durch Vertrauen lebt, ist der Geist für göttliche Eindrücke empfänglich. Und das Licht Gottes scheint hinein in unsere Erleuchtung und in unser Verständnis. Was für Vorrechte haben wir in Christus Jesus? Ein wahrer Sinn von Reue vor Gott hält uns nicht in Knechtschaft, führt nicht dazu, dass wir uns fühlen wie Menschen, die in einer Trauerprozession wandeln. Wir sollen freudig sein, nicht traurig. Aber die ganze Zeit sollen wir darüber Trauer empfinden, dass nachdem Christus sein kostbares Leben für uns gab, wir so viele Jahre unseres Lebens den Mächten der Finsternis gegeben haben. Das soll uns vor Augen stehen die ganze Zeit. Das sollen wir bereuen. Warum? Weil wenn wir das wirklich bereuen, wir nicht mehr vom Feind in Sünde geführt werden. Das ist es, was wir erlernen. Wir sollen uns nie entmutigen lassen, wenn wir spüren: Oh, hier habe ich einen Augenblick zu lange an das gedacht, wo ich nicht hätte nachdenken müssen. Zu lange über mich selbst nachgedacht. Oft ist es zu lange an irgendeinen Gedanken nachdenken, wo irgendwie dein Ich drinnen ist. Und indem du beständig lernst zu bereuen, bringst du das beständig vor Gott. Das passiert mir hier in den letzten Tagen auch. Es ist kurz etwas, wo ich spüre, nein, Albi, denk nicht an das, sondern lass es ab, lerne nicht darüber nachzudenken. Alle schlechten Empfindungen und Gedanken sind nicht Ausdruck deines eigenen Willens. Ellen White sagt, ich werde euch das Zitat noch mal zeigen, aber viele kennen es. Wende dich von Gedanken und Gefühlen ab, die dir kommen und die du nicht selbst gewollt hast, als würdest du dich von Satan persönlich abwenden. Glaube nicht einen einzigen Augenblick, dass sie in Übereinstimmung stehen mit deinem eigenen Geist. Aber Gottes Volk ist in Sünde. Wir sind im Abfall. Wir sind lieblos und unbarmherzig. Wir sind ungeduldig. Wir streiten. Wir sind neidisch. Wir sind eifersüchtig. Wir denken über Nichtigkeit nach. Vollkommenheit bedeutet Barmherzigkeit. Bedeutet nicht nur, dass du das Böse meidest, sondern das Gute tust. Wir sind in einer schrecklichen Sünde. Wir sind auf allen Ebenen unseres Wirkens als Volk Gottes im Abfall. Und das sagt Jesus Christus. Er sagt, du glaubst, dass du reich bist, aber weißt nicht, dass du bist arm, elend, blind und bloß. Weil die normale Erfahrung der Christen in den Zeiten der Verfolgung in der Vergangenheit eine Erfahrung war des Überwindens in diesem Sinn. Und bevor ich hier das Zitat zu Ende lese, Bibelkommentar zur Offenbarung 3, Vers 5. Ich gebe euch, damit ein Eindruck entsteht, für euch zum Abschluss, was es bedeutet, dass wir wirklich in dieser Phase nunmehr seit einer solch langen Zeit stehen. Dankeschön, vielen Dank. Wer gestern die Möglichkeit hatte, den Gedankengang, den wir teilten, durchzudenken, der hat festgestellt, dass ab dem 22. Oktober 1844 bis zum 22.10.2004 genau 160 Jahre vergangen sind. Der weiß, dass wir seit nunmehr 160 Jahren die Wüstenwanderung Israels viermal wiederholt haben. Und Ellen White schreibt so viel darüber. Wenn ihr nur könnt, studiert Zeugnisse Band 5. Studiert die Zeugnisse im Allgemeinen. Band 1 ist in Deutschland noch nicht erschienen, aber Band 5 ist da. Und die Bände 9, 8, 7, 6, 5 und 4 und ich glaube schon 3 sind da. Sind sie alle da? Als ich vor einigen Jahren die alte Schwester besuchte, die in ihrem kleinen Zimmer, dort an ihrem Schreibtisch, mit einer Feder, nicht auf Computer, Satz für Satz der 9 Bände in den letzten Jahren übersetzt hat. Eine Frau vielleicht in deinem Alter, vielleicht 80 Jahre alt. Und es ist eine gute Übersetzung. Und sie ist vom Heiligen Geist durchdrungen. Und Gottes Weisung, Zeugnis ist lebendig. Wenn wir hören, wie wir es vermögen. Ellen White sagt zum Beispiel, Testimonies, Zeugnisse, Serie B, Nummer 7, Seite 57. Eines ist gewiss und wird bald wahrgenommen werden. Der große Abfall, der sich entwickelt und zunimmt, wird stärker werden und wird weitergehen, bis der Herr in den Wolken des Himmels mit einem großen Ruf wiederkommen wird. Sie sagt, damals am 4. Dezember 1905, dass der Abfall damals bekannt in unserer Geschichte als der Alpha-Abfall, die Alpha-Krise, das Alpha des Abfalls, ab dem Zeitpunkt anwachsen würde. Es ist nicht nur so, dass ein Omega am Ende kommt, wie sie an mehreren Stellen schreibt, sondern der Abfall würde zunehmen. Abfall aber bedeutet, einen anderen Weg zu gehen, als Gott es sagt. In Bezug auf das Erziehungswerk, in Bezug auf das Gesundheitswerk, in Bezug auf das Verlagswerk, in Bezug auf Gerechtigkeit aus Glauben, in Bezug auf alles. Es geht so weit, dass sie zum Schluss Bilder entwerfen muss, um uns zu warnen, die uns zeigen, dass die große Masse von uns im katholisch-babylonischen Sog untergehen wird. Und wenn wir das von Gott empfangen, werden wir fragen, wo stehe ich? Und ich werde mich als Teilhaber der Sünde Laodiceas erkennen. Und ich werde nie ab dem Zeitpunkt meinen Finger auf einen anderen weisen. Denn die Botschaft an Laodicea spricht alle an. Sie spricht die Führung der Gemeinde an. Sie spricht die Gemeinden insgesamt an und sie spricht den Einzelnen an. Und Jesus sagt, ich stehe draußen vor der Tür. Sind wir erlöst oder nicht? Stehen wir im Allerheiligsten, wie wir glauben, wo das Gericht stattfindet, oder sind wir noch nicht einmal am Kreuz angelangt? Und ich möchte euch bitten, zwei Verse mit mir zu lesen. Am Kreuz geschieht Folgendes. Im 1. Johannes Kapitel 1. Was Laodicea braucht, damit Christus im Herzen ist, steht in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In Sprüche Kapitel 28, Vers 13 heißt es: Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Die echte christliche Erfahrung durch alle Zeitalter war der Name Jesus Christus. Durch seine Liebe, Sünde zu erkennen, zu bekennen und zu lassen. Und dann durch den Heiligen Geist zu leben. Johannes sagt, wenn ihr aber sündigt und ihr sollt es nicht und es euch widerfährt aufgrund fehlender Wachsamkeit, verzweifelt nicht. Ihr seid nicht zu euren eigenen Rettern geworden. Dreht das Bild nicht wieder erneut um. Versucht nicht eure eigene Gerechtigkeit nun aufzurichten, sondern lebt weiter so, wie ihr die Erlösung aus der Sündennot empfangen habt durch den Glauben. Und wenn die Reinigung von 1. Johannes 1, Vers 9 im Lichte von Sprüche 28, Vers 13 geschehen ist, dann findet die Reinigung des Heiligtums statt, von der 3. Mose Kapitel 16 das Zentrum der Tora spricht. 3. Mose Kapitel 16. Und dort heißt es im Vers 30 über den großen Versöhnungstag: Denn an diesem Tag wird für eure Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Das ist nicht mehr 1. Johannes 1, Vers 9. Das bedeutet, dass nunmehr aus den Registern in den Büchern des Himmels die Sünden ausgelöscht werden, die überwunden worden sind in unserer Erfahrung. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Ellen White über Jahrzehnte, über 70 Jahre Zeugnisse geschrieben hat an die Gemeinde. Wisst ihr, wie der Titel des ersten Zeugnisses war, das sie schrieb? Am 20. November 1855 kommt das erste Zeugnis an die Gemeinde raus. Und Gott sagt seiner Gemeinde durch seine Botin Folgendes: Ich sah, dass der Geist des Herrn aus der Gemeinde entwichen ist, wörtlich aus ihr herausgestorben ist. Und dann sagt sie: Ich frug den Engel, warum die Einfachheit aus dem Leben der Gemeinde verschwunden war und Stolz und Selbsterhöhung hineingelangt waren. Und hier in diesem ersten Zeugnis finden wir das Wort press together, press together, press together, rückt zusammen. Und die Überschrift dieses ersten Zeugnisses ist, der Hüter des Bruders zu sein. Sei deines Bruders Hüter. Wir sind das Volk des Gerichtes. Das Volk wird gerichtet ab dem 22. Oktober 1844. Aber schon einige Jahre danach sind wir im Laodicea-Zustand. Und ein Zeugnis nach dem anderen wiederholt dasselbe. In solch einer Liebe, in solchen Worten. Es hat mich jedes Mal ermutigt, jedes Mal gestärkt, jedes Mal zu Jesus gezogen, jedes Mal aufgerichtet, jedes Mal stärker gemacht, sodass ich eigentlich so gut wie niemanden so sehr liebe wie Ellen White. Und es hat dazu geführt, dass ich verkündigen kann, dass ich die biblische Botschaft verstehen lernen darf, dass ich lernen darf, nicht mein eigenes Wort zu sprechen, sondern das Wort des Herrn. Die Zeugnisse haben mich und mein Leben verändert. Die Zeugnisse Gottes für die Gemeinde. Das Zeugnis, das Gott mir gibt. Der lebendige Gott. Und ich muss bereuen und Buße tun. Und ich muss ihn bitten, Herr, halte mir Christus vor Augen. Beständig vor Augen, dass ich ihn sehe, wie er ist. Und der Abfall also hat zugenommen bis heute. Und wir sind heute im Omega des Abfalls. Und wir werden bald an dem Punkt gelangen, wo es aussehen wird, dass das die Gemeinde fehle. Aber sie wird nicht fallen, sagt uns das Zeugnis des Herrn. Sie wird gereinigt hervorgehen aus dieser Sichtung. Die Botschaft ist nicht die Sichtung. Die Sichtung ist das positive Instrument, das Gott benutzt, um die Gemeinde zu reinigen. Und durch eine heilige Gemeinde der Welt, die Botschaft, Christus ist die Liebe. Er verändert dich total und bewahrt dich zu geben. Und in diesem Sinne möchte ich das Zitat beenden, das ich vorhin begann, was Reue bedeutet. Es heißt, wir sollen Reue üben über die vielen Jahre, die wir den Mächten der Finsternis gaben. Zweitens, wir sollen Herzensleid darüber erfahren, wenn wir darüber nachdenken, dass Christus uns alles für unsere Erlösung gegeben hatte, wir aber im Dienste des Feindes einen Teil der Zeit und Fähigkeiten verwendet haben, mit denen der Herr uns doch ausstattete, um seinem Namen die Ehre zu geben. Das ist der zweite Punkt, wo wir ständig bereuen sollen, dass wir einen Teil unserer Zeit und unserer Fähigkeiten nicht für Gott benutzt haben. Dann sagt sie, wir sollen außerdem Reue darüber üben, weil wir nicht auf jede mögliche Art und Weise versucht haben, mit der Wahrheit bekannt zu werden. Also unsere Reue wird tief werden. Und weil sie immer tief werden wird, werden wir immer mehr Jesus sehen, wie er die Menschen liebt. Wie er Menschen und Familien heilt, wie er seine Hand anstreckt, ausstreckt. Wir werden eins werden mit Gott und dadurch unserem Ehepartner ein solch neues Bild geben, unserer selbst, dass er in dieselbe Einheit hineingezogen werden wird. Und so wird es mit den Kindern sein. Und plötzlich werden wir eine Familie sein. Und Gott wird uns als Familie beginnen zu gebrauchen. Und er wird uns langsam beginnen, Türen zu öffnen. Und es wird mit allen Familien ohne Ausnahme geschehen. Und dann heißt es hier, zum Schluss, wenn wir Menschen sehen, die außerhalb von Christus stehen, sollen wir uns an ihre Stelle setzen und für sie Reue empfinden, vor Gott und so lange aushalten, bis sie bereut haben. So lebte die junge Ellen White, als sie ungefähr 12, 13 Jahre alt war. Und alle ihre Freundinnen, bis auf eine einzige, bekehrten sich. Und dann heißt es, wenn wir alles für sie tun und sie doch nicht bereuen, liegt die Sünde vor ihrer Türe. Aber dann sollen wir dennoch weiterhin Herzensleid aufgrund ihres Zustandes in uns bewahren und ihnen zeigen, wie sie Buße üben müssen und versuchen, sie Schritt für Schritt zu Jesus Christus zu führen. Mögen diese Gedanken Gottes Volk dazu führen, dass wir in die Zeit eintreten, in der wir wirklich zu feiern gerufen sind, in den großen Tag der Versöhnung, in Reue und durch Reue zum Sieg. Amen.